Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen. Aus einer Vorlage sollen zwei werden. Der Nationalrat entscheidet über die Zukunft des freien Personenverkehrs. Ehud Olmert soll gehen. In Israel droht das Ende der Koalitionsregierung. Und die Verantwortlichen sollen vor den Richter. Italiens Justiz ermittelt wegen der napolitanischen Abfallkrise gegen Spitzenfunktionäre. Dann kein Platz für SBB Cargo im europäischen Bahngüterverkehr, können nur ganz große überleben. Und Cargo ist eher klein. In Belgrad übernimmt der patriotische Block die Stadtregierung und will dann die Macht im ganzen Land. Und im Dossier Hunger, Märkte, Politik, unsere Serie. Heute die Revolution auf dem Reisfeld, Bericht von den Philippinen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durra und mit den Nachrichten Thomas Akola.
Die Schweiz soll die Zukunft des freien Personenverkehrs mit der EU in zwei Erlassen regeln. Diesen Entscheid hat der Nationalrat nach langer Debatte gefällt und damit anders entschieden als der Ständerat. Das Stöckli will die Fortführung des bestehenden Abkommens mit der EU und dessen Ausdehnung auf die neuen Mitglieder Rumänien und Bulgarien in eine Vorlage packen. Katrin Hug berichtet.
Für die Trennung der beiden Vorlagen sprachen sich der Bundesrat und Vertreter von SVP und FDP aus. Nur bei zwei Vorlagen sei die Willensäußerung des Volkes unverfälscht. Eine Ablehnung käme einem wirtschaftspolitischen Totalschaden gleich. Außenministerin Galmire warnte, die Personenfreizügigkeit sei zu wichtig für die Schweiz, man dürfe hier kein Risiko eingehen.
Il s'agit des intérêts de notre pays et prendre des risques ici n'est vraiment pas raisonnable.
Anders und so wie der Ständerat sahen dies Linke und die Mehrheit der CVP. Eine Verknüpfung sei ehrlicher, da beide Fragen zusammengehörten. Eine Ungleichbehandlung zwei ihrer Staaten, also von Rumänien und Bulgarien, würde die EU nie zulassen, so SP-Nationalrat Mario Fehr.
Es gibt nur eine Personenfreizügigkeit. Diese Personenfreizügigkeit ist mit allen 27 Staaten der Europäischen Union zu vereinbaren.
7 Jahre nach der Weiterführung des Abkommens soll der Bundesrat einen Bericht über die Auswirkungen vorlegen und eine weitere Abstimmung über die Weiterführung ermöglichen. Abgelehnt wurden Anträge, die Personenfreizügigkeit mit dem Steuerstreit mit der EU zu verbinden. Nun geht die Vorlage zurück in den Ständerat.
Gegen die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien hat die SVP bereits das Referendum angekündigt. Für den israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert wird es eng. Ehud Barak, der Chef der Arbeitspartei, will, dass Olmert zurücktritt oder sein Amt zumindest ruhen lässt, bis die Korruptionsvorwürfe geklärt sind. Barak will sonst die Regierungskoalition verlassen, was Neuwahlen bedeuten würde. Irin Meyer.
Ehud Olmert müsse gehen, wie sei egal. Er könne sein Amt ruhen lassen, in den Urlaub gehen oder zurücktreten, sagte Ehud Barak an einer überraschend einberufenen Pressekonferenz in Jerusalem. Aber die Regierungsgeschäfte könne er nicht mehr führen. Seine Partei Kadima solle einen neuen Ministerpräsidenten ernennen. Im anderen Fall wäre es vorgezogene Neuwahlen geben. Zwar ist in der Korruptionsaffäre Talansky bis jetzt keine Anklage gegen den Regierungschef erhoben worden, aber das gestrige Verhör von Maurice Talansky hat für Olmert verheerende Auswirkungen. Der amerikanische Geschäftsmann Talansky zeichnete das Bild eines Politikers, der über einen Zeitraum von 15 Jahren regelmäßig große Bargeldbeträge in Briefumschlägen von ihm angenommen habe. Insgesamt habe er Olmert $150,000 aus eigener Tasche bezahlt. Olmert habe Luxusferien in Italien gemacht und sich Hotelrechnungen bezahlen lassen. Olmert behauptete, er habe keinen Schekel für sich persönlich verwendet. 70% der Israeli glauben ihm nicht, sagt eine Umfrage, und er habe auch in seiner eigenen Partei Kadima die Mehrheit nicht mehr hinter sich.
Die Schweizer Fußballer Mario Eckimann und Thomas Häberli dürfen nicht an der Euro 08 teilnehmen. Das hat Trainer Köbi Kuhn entschieden. Damit ist jetzt klar, welche Spieler zum 23-köpfigen EM-Kader gehören. Der Präsident des Weltfußballverbandes Sepp Blatter hat mit seinen neuesten Plänen massiven Widerstand bei der EU ausgelöst. Blatter will den nationalen Fußballverbänden vorschreiben, dass pro Spiel in den Meisterschaften nur noch 5 Ausländer eingesetzt werden können. Das verstoße gegen den freien Personenverkehr in der EU, sagte der für Arbeit zuständige EU-Kommissar Spiegler. Bundespräsident Pascal Couchepin wird an der Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking teilnehmen. Vor der Auslandpresse in Genf begründete Couchepin dies damit, dass die Schweiz Sitz zahlreicher Sportverbände sei. Daher sei seine Teilnahme natürlich. Mehrere Staatsoberhäupter wollen auf die Reise nach Peking verzichten, aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen. Die Abfallkrise in Neapel hat die italienische Justiz auf den Plan gerufen. Inzwischen stehen 25 Personen unter Hausarrest. Sie sollen unter anderem Ausschreibungen manipuliert und Abfall falsch deklariert haben. Rolf Pellegrini.
Dass die Millionen von Ökoballen in Kampagnen mit Ökologie nichts zu tun haben, das wussten alle. Der in Plastik abgepackte Müll war nicht aussortiert, enthielt auch Nass- und vermutlich Giftmüll. Er war nicht stabilisiert. Das sagten die Kenner seit jeher. Jetzt zeigt sich auch die Justiz davon überzeugt. Die Staatsanwälte haben unter anderem Hinweise aus Protokollen abgehörter Telefongespräche. Da wurde zum Beispiel laut Corriere della Sera einem Verantwortlichen einer Deponie von einem Experten empfohlen, auf die stinkende Sauerei eine Schicht wirklicher Ökoballen mit aussortiertem Kehricht zu legen, damit die Sache nicht auffliege. Und offenbar sollen auch Ökoballen, die nach Deutschland zur Entsorgung ausgefahren wurden, mit falschen Deklarationen versehen worden sein. Spitzenbeamte wussten davon, Spezialisten auch, die in der Müllentsorgung tätig sind und schließlich die Verantwortlichen von Speditionsunternehmen. Gegen sie alle laufen nun Untersuchungen. Bereits im März waren wegen der Müllkrise Ermittlungen gegen 27 andere Verantwortliche in der Region Kampanien eingeleitet worden. Einige kritische Stimmen fragen sich allerdings, wieso haben die Staatsanwälte ausgerechnet jetzt wieder zugeschlagen? Ist dieser Zeitpunkt opportun oder wollten einige Justizbeamte den neuen Supermüll-Staatssekretär Bertolaso in seiner Arbeit stören, um gleichzeitig der Regierung Berlusconi Knüppel zwischen die Beine zu werfen?
In Frankreich hat die Polizei den ehemaligen Airbus-Chef Noël Forjard vernommen. Forjard werde wegen Verdachts auf Insiderhandel befragt. Forjard hatte im März vor 2 Jahren mit dem Verkauf von Aktienoptionen mehrere Millionen Euro kassiert. Wenig später gab der Konzern bekannt, dass es beim Bau des Super Airbus A380 zu Verzögerungen komme, was einen Kurzsturz der EADS-Aktien mit sich brachte. Der französische Serienmörder Michel Fourniret und seine Ehefrau sind zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Laut dem Schwurgericht im nordfranzösischen Charleville-Mézières muss der 66-Jährige mindestens 30 Jahre davon absitzen, seine Frau 28 Jahre. Fourniret hatte in Belgien und Frankreich 7 Mädchen und junge Frauen vergewaltigt und getötet. Seine Frau half ihm dabei. Der Astrid-Lindgren-Preis geht in diesem Jahr an die australische Schriftstellerin Sonja Hartnett. Der Preis ist mit 870.000 Franken dotiert. Hartnett hat bisher 19 Romane veröffentlicht, die sich an ein anspruchsvolles jugendliches Publikum richten. Auf Deutsch liegen 3 Bücher vor. Der Astrid-Lindgren-Preis ist die höchst dotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur.
Ein Thema, 2 Abstimmungen. Die Freizügigkeit mit der EU soll in 2 Vorlagen geregelt werden. Kein Platz für Zwerge. Im europäischen Bahngüterverkehr überleben nur die ganz Großen. Und SBB Cargo sicher nicht allein, sagt deren Chef. Die Aktenvernichtung von außen gesehen. Ein US-Journalist über die Hintergründe und vor allem die Gründe. Belgrad rechtsgesteuert. Der patriotische Block übernimmt Serbiens Hauptstadt. Kaum ein Modell für die Zukunft. Und dann.
Thomas Pynchon loved this book almost as much as he loves cameras.
Dieser Mann hat in den letzten 40 Jahren öffentlich nur diese paar Worte gesagt. Darum hören wir sie gleich nochmals.
Thomas Pynchon loved this book almost as much as he loves cameras.
Mehr über diese schleierhafte Figur am Ende der Sendung, gleich vor dem Dossier mit der Serie Hunger, Märkte, Politik. Heute das philippinische Bauernopfer. Aus Reisfeldern wurde Industrieland. Jetzt fragt man sich, wie man wieder zu Reis kommt. 2 Abstimmungen, kein Paket. Der Nationalrat will, wie gehört, separat über die Freizügigkeitsabkommen der EU entscheiden. Einmal über die Weiterführung der Personenfreizügigkeit und dann über deren Ausweitung auf Bulgarien und Rumänien. Er hat damit anders entschieden als der Ständerat und das vorab aus taktischen Überlegungen. Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Die Personenfreizügigkeit mit der EU bewegte heute die Nationalrätinnen und Räte sehr stark. Es sei das wichtigste Geschäft in dieser vierjährigen Legislatur, wurde verschiedentlich betont. Entsprechend lange, nämlich fast einen ganzen Tag, wurde debattiert. Wobei es dann doch immer wieder nur um die eine Frage ging, nämlich Paketlösung, so wie es der Ständerat beschlossen hatte, oder, wie es jetzt der Nationalrat will, zwei getrennte Vorlagen. Für Politologe Andreas Ladner ist es keine Überraschung, dass solche Verfahrensfragen ein derart starkes Gewicht bekommen, denn je nach Vorgehen sei die eine oder andere Seite dann im Abstimmungskampf im Vorteil. So hätten die jetzt unterlegenen EU-freundlichen Kreise sicher gerne mit einer Paketlösung Druck auf die Stimmbevölkerung ausüben wollen.
Die Befürworter, die hoffen, wenn es ihnen gelingt, mit dem Pfand der Weiterführung Druck zu machen, die hoffen, dass sie so auch die Erweiterung durchbringen, während die Gegner das Gefühl haben, sie hätten bei getrennten Abstimmungen eher eine Chance, eben diese Erweiterung zu verhindern.
Nun haben sich Zweitere durchgesetzt. Es gibt zwei Vorlagen. Ein differenziertes Abstimmungsverhalten wird möglich. Das bedeutet leichte Vorteile für jene, die gegenüber den Ländern Bulgarien und Rumänien kritisch eingestellt sind, also Vorteile für die SVP. Das recht deutliche Resultat, 101 zu 82 Stimmen, macht aber auch klar, dass heute nicht nur SVP-Vertreter für die Zwei-Vorlagen-Variante gestimmt haben, sondern auch einzelne Leute aus der CVP sowie Grüne und dann vor allem praktisch die geschlossene FDP. Der Berner Freisinnige Johannes Schneider-Ammann, seines Zeichens auch Vizepräsident der Economie Suisse, begründet die Haltung.
Es ist nichts als ehrlich, wenn man jetzt beide Vorlagen getrennt dem Volk, wie damals zugesagt, vorlegt. Und das ist die Meinung der Economie Suisse.
Und der Wirtschaftsverband werde sich nun auch finanziell für ein zweifaches Ja einsetzen.
Wir werden uns auf jeden Fall an den Kampagnen beteiligen, an beiden Kampagnen beteiligen, wenn es denn zwei gibt. Selbstverständlich finanziell, selbstverständlich aber auch mit Argumenten, denn es wird darum gehen müssen, Angst abzubauen, aufzuzeigen, wie wichtig die Wirtschaftsbeziehungen sind und klarzumachen, dass auch wir in diesem Land Ordnung wollen, dass Gesetze Gesetze sind und diese eingehalten werden müssen.
Economie Suisse hat sich positioniert. Noch offen ist die Haltung der Gewerkschaften, die ihre Unterstützung von weiteren flankierenden Schutzmaßnahmen abhängig macht. SP-Mann und Gewerkschafter Paul Rechsteiner kämpferisch heute am Rednerpult.
Der Erfolg des bilateralen Wegs hing in der Vergangenheit davon ab, dass die Arbeitsbedingungen in der Schweiz glaubwürdig verteidigt wurden. Das wird auch in der Zukunft für die kommenden Abstimmungen nicht anders sein.
Und er sprach nicht zufällig von mehreren Abstimmungen, denn sein Antrag, dass in 7 Jahren die Personenfreizügigkeit wieder kritisch durchleuchtet werden soll, mit der Möglichkeit einer weiteren Abstimmung, fand überraschend eine Mehrheit. Heute setzte der Nationalrat auf Transparenz. Die Bevölkerung soll sich regelmäßig und differenziert zu EU-Fragen an der Urne äußern können. Ob der Ständerat mitzieht, ist offen.
Dieter Kohler. Die Zeit ist knapp. Bis Ende Juni muss man sich am runden Tisch auf einen konkreten Vorschlag einigen zur Zukunft der SBB Cargo. Tatsächlich ist der Tessiner Standort aber nur ein Puzzlestein eines grenzüberschreitenden und viel größeren Problems. Auf dem Spiel steht nicht allein die Zukunft der SBB Cargo. Die ganze Branche steht vor radikalen Veränderungen. Denn nach der Liberalisierung des Güterverkehrs auf den Schienen werden in Europa wohl nur noch 3 Bahnallianzen übrig bleiben. Alexander Grass.
Früher hat es einmal in Europa 67 Automarken gegeben. Seither wurden die Grenzen geöffnet, die Margen sind tief geworden und die Investitionen hoch geblieben, sind ein Dutzend Hersteller. Vor einer ähnlichen Entwicklung stehen heute die Güterbahnen in Europa, stehen SBB Cargo und deren Chef Nicolas Perrin.
Die Branche ist primär ein Mengengeschäft mit sehr tiefen Margen und in einem solchen Umfeld zählt nur eines, auslasten und vor allem auch sich tiefe Kostenstrukturen schaffen. Und da hat man als Kleiner natürlich, oder als Mittlerer, sage ich mal, hat man seine Probleme.
Seit einem Grundsatzentscheid der EU im Jahr 1991 ist in Europa der Zug abgefahren in Richtung Bahnliberalisierung. Seit der Bahnreform 1 in der Schweiz, seit 1999 also, herrscht freier Netzzugang im Bahngüterverkehr in der Schweiz und seither fährt auch die Konkurrenz auf Schweizer Gleisen.
Normal ist bei einer Liberalisierung, hat man noch einen starken Heimmarkt, vor allem mit einer starken Position, und kann aus dem Heimmarkt heraus diese Investitionen und Aufbauarbeiten finanzieren. Das ist im Strommarkt so, Telekom-Branche ist so abgelaufen.
Aber SBB Cargo dagegen verdient im Heimmarkt zu wenig. So fehlt Geld für den Aufbau des internationalen Geschäfts. Die Konkurrenz aber, die macht Druck und setzt Kapital ein, viel Kapital. Am Ende soll es in Europa nur Platz haben für 3 Güterbahnen. Das war bisher nur in Expertenberichten zu lesen. Jetzt ist das auch die Meinung von Nicolas Perrin.
Ich denke, es wird irgend zwischen 2, 3, 4 Bahnen geben, weil der Aufwand, ein europäisches Netzwerk zu betreiben, ist sehr, sehr groß. Ich denke, es wird nicht mehr wie etwa 3 Bahnen geben, die das am Schluss wirklich tun können.
Gesetzt bei den 3 Großen ist die Deutsche Bahn und am Aufholen sind die Franzosen. Perrin sagt, für Platz 3 sei SBB Cargo zu klein.
Die SBB Cargo alleine wird das nicht sein, aber vielleicht gibt es ja auch eine Investorengruppe, die da zuhelfen kann, oder ein Zusammenschluss verschiedener Player in der Logistikbranche, die die Kraft haben, das zu tun.
Im Binnenverkehr in der Schweiz wird SBB Cargo die Nummer 1 bleiben, ist Perrin überzeugt. Im internationalen Verkehr aber redet jeder mit jedem. Alles sei im Fluss, sagen Branchenkenner. Nicolas Perrin zur Rolle von SBB Cargo.
Aus meiner Sicht werden wir sicher mit einer solchen Allianz eng zusammenarbeiten müssen. Nur schon in der Schweiz ist etwa 40% des Verkehrs Import-Export-Verkehr. Wir wollen ein bedeutender Player auf der Nord-Süd-Achse sein. Das ist auch die Erwartung von der Verlagerungspolitik her. Und eine solche Achse zu füllen, das braucht der Zugang zu Märkten, zu Netzwerken. Und für das brauchen wir starke Partner.
Der stärkste Partner und Konkurrent für SBB Cargo sitzt in Deutschland. Es ist die Railion, die größte Güterbahn Europas. Railion-Vorstandsvorsitzender Klaus Kremper spricht von einer Bahnrenaissance.
Also ich sehe eine zweite Pionierzeit der Eisenbahn auf uns zukommen. Wir sind mittendrin, bedingt durch die Liberalisierung in Europa. Wir gehen davon aus, dass die Häfen wachsen zweistellig, im kleinen zweistelligen Bereich für die nächsten Jahre. Und das wird vermutlich auch ungefähr das Wachstum sein, welches wir dann auf der Nord-Süd-Achse erwarten dürfen.
Bei aller Wertschätzung aber für die Alpentransversalen meint Kremper, neu dazu komme die Ost-West-Achse. Nach Osteuropa, nach Russland und möglicherweise bis China.
Das können nur Eisenbahnen, die eine ausreichende Größe haben, die netzwerkmäßig unterwegs sind. Und insofern würde ich die These teilen, dass am Ende 2 oder 3 große Netzwerke in Europa entstehen werden, die letztlich dann auch idealerweise in der Lage sind, die Kundenanforderungen zu erfüllen.
Railion habe ein großes Interesse, nicht nur Bahnen zu kaufen, sondern auch Partnerschaften zu bilden, sagt Kremper, so wie das bereits der Fall ist mit der Bern-Lötschberg-Simplonbahn. Mit Tiefpreisen hat SBB Cargo bisher die Deutsche Bahn angegriffen. Die Kriegsstimmung ist jetzt aber vorbei. 6 Bahnen führen jetzt im Wagenladungsverkehr ein Allianzprojekt. Er wäre dankbar für Gespräche mit SBB Cargo, sagt Kremper jetzt. Die SBB habe zwar einen kleinen Heimmarkt, dank der Alpentransversalen sei sie aber doch gut aufgestellt. Das wird immer wieder in der Schweiz gesagt. Kremper teilt diesen Optimismus nicht.
Der Vorteil ist nur ein relativer, weil es gibt ja jetzt mittlerweile mehrere funktionierende Alpenübergänge. Das ist einmal der Brenner natürlich, wo wir auch sehr viel fahren. Es ist dann aber Gotthard und Simplon. Und es sind ja auch mehrere Akteure mittlerweile auf den Pisten. Also insofern ist es diese Exklusivität, die man vor 20 Jahren vielleicht noch hatte, die gibt es ja heute nicht mehr.
SBB Cargo ist zu groß für die Schweiz und zugleich ist SBB Cargo zu klein für Europa.
Alexander Grass. Der Bundesrat gräbt sich ein und verweigert jede Auskunft zum Thema Aktenvernichtung. Die fraglichen Dokumente gehörten zum Beweismaterial in einem laufenden Strafverfahren. Es geht dabei um die illegale Lieferung von Atomtechnologie an Drittstaaten wie Libyen oder Iran. Die Schweizer Regierung soll die Akten auf Druck der USA vernichtet haben. Ermittelt wird auch gegen die Brüder Tinner, 2 Schweizer, deren Fall bereits sehr bekannt ist. Er wurde in einem Buch der US-Journalisten Douglas Franz und Catherine Collins geschildert. Rudi Mäder hat mit Douglas Franz über die aktuelle Entwicklung des Falls gesprochen.
Ja, natürlich hat Douglas Franz von der Aktenvernichtung gehört. Bis vor kurzem war er Chefredakteur der Los Angeles Times, 2-mal gewann er den Pulitzerpreis, immer wieder wurde er für seine Recherchen ausgezeichnet. Er sei schockiert gewesen, als er von dieser Aktenvernichtung gehört habe, sagt mir Franz am Telefon.
Clearly, The only way to stop nuclear proliferation on a scale that A.Q. Khan and the Tinners practiced it is to prosecute people when they're caught. And the destruction.
Der einzige Weg, die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu verhindern, sei es, Leute vor Gericht zu stellen, wenn sie erwischt würden. Nach der Aktenvernichtung sei die gerichtliche Verfolgung der Tinners sehr schwierig. Die Aktenzerstörung sende das falsche Signal an all jene, die illegal Atomtechnologie verbreiteten.
And if you can't prosecute people for breaking this law above all others, how are you going to stop the spread of nuclear weapons? So I think that the Swiss government's decision was a very bad one, and it sends a bad message to potential proliferators around the world.
Für Douglas Franz ist auch klar, dass der amerikanische Geheimdienst hinter der Aktenvernichtungsaktion steht. Während mehrerer Jahre habe die CIA verzweifelt versucht, die strafrechtliche Verfolgung der Tinners zu stoppen.
We've seen for several years that the CIA has been desperate to make the case against Urs Tinner in particular go away because he was such a valuable source for them.
Urs Tinner sei für den amerikanischen Geheimdienst eine derart wertvolle Informationsquelle gewesen, dass dieser sich ihm gegenüber zu Dank verpflichtet gefühlt habe. Dank der Informationen des Schweizer Ingenieurs sei es gelungen, den Atomschmuggelring von Abdul Qadir Khan, des Vaters der pakistanischen Atombombe, zu zerschlagen. Libyen habe in der Folge sein Atomwaffenprogramm aufgegeben. Darüber hinaus sei es der CIA aber auch darum gegangen, ihre schmutzige Wäsche, ihre Methoden und Quellen vor den Augen eines neugierigen Publikums zu schützen.
If there had been a public trial of Urs Tinner, the CIA's dirty laundry and its sources and methods of operation would have been exposed to the public. And I think the CIA was very intent on doing anything within its power to stop this.
Dass Urs Tinner ab dem Jahr 2000 der CIA Informationen lieferte, wollen die Amerikaner nicht an die große Glocke hängen. Douglas Franz berichtet, CIA-Agenten seien möglicherweise sogar in das Haus von Tinner eingebrochen und hätten versucht, an belastende Dokumente heranzukommen.
There is some evidence that the CIA broke into Urs Tinner's apartment or one of the Tinner apartments in order to get back some of the documentation.
CIA-Agenten, die in ein Schweizer Haus einbrechen, das wäre eine klare Verletzung der Schweizer Souveränität. In der Theorie duldet die Schweiz nie und nimmer, dass ein ausländischer Nachrichtendienst solche Aktionen durchführt. Doch die Amerikaner genießen möglicherweise eine Vorzugsbehandlung. In ihrem Buch «The Nuclear Jihadist» erklären Douglas Franz und Co-Autorin Catherine Collins weiter, wie die CIA schließlich den Kontakt zwischen Urs Tinner und der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien herstellte. Ein anonymer Anruf, geheime Treffen in einem Hotelzimmer. Urs Tinner habe schließlich begonnen, auch den Kontrolleuren in Wien wertvolle Informationen zu liefern. Erst mit Tinners Verhaftung im Jahr 2004 sei dieser Informationsfluss gestoppt worden.
We believe that the Tinners were cooperating with the IAEA in hopes that the IAEA would help pressure the Swiss government not to bring charges against the
Tinners. Die Tinners hätten gehofft, die Internationale Atomenergieagentur würde ihrerseits Druck auf die Schweizer Regierung ausüben, sie nicht vor Gericht zu stellen. Als diese Rechnung nicht aufgegangen sei, da habe die CIA die Taktik gewechselt und die Schweizer Regierung diplomatisch unter Druck gesetzt.
And when they failed, when those charges were in fact brought by the Swiss government, the CIA took another tact and began applying political pressure to the Swiss government to make this case disappear.
Seiner Ansicht nach hat die CIA nun klar gewonnen. In der Tat, schon in den nächsten Tagen oder Wochen dürfte das Bundesstrafgericht in Bellinzona entscheiden, ob die des Atomschmuggels verdächtigten Brüder Tinner aus der Haft entlassen werden.
In Belgrad haben sich jene Parteien geeinigt, die eher rückwärts blicken als vorwärts. Die ultranationalistischen Radikalen, die Sozialisten des früheren Diktators Milosevic und die Partei des Ex-Premiers Koštunica bilden zusammen die Regierung der serbischen Hauptstadt. Die Demokraten von Präsident Tadic haben das Nachsehen. Ich fragte unseren Korrespondenten Walter Müller, was bedeutet es, wenn dieser patriotische Block die Hauptstadt nimmt?
Für viele Belgraderinnen und Belgrader ist das vorerst mal ein unglaublicher Schock, denn seit 10 Jahren sind die Demokraten in Belgrad an der Regierung, also das war schon zu Milosevics Zeiten. Und für die proeuropäischen Demokraten ist es undenkbar, dass ein Aleksandar Vučić der neue Bürgermeister werden sollte. Er war unter Milosevic Informationsminister. In dieser Funktion hat Vučić Verlagshäuser geschlossen und ausländische Journalisten, Journalistinnen aus dem Land geschmissen. Und kommt dann noch dazu, dass Belgrad das wirtschaftliche Zentrum Serbiens ist. Auch deshalb ist das Belgrader Bürgermeisteramt die drittwichtigste politische Funktion in Serbien nach dem Staatspräsidenten und Ministerpräsidenten.
Wenn Sie von einem Schock sprechen, ist das ein Schock, den vielleicht bald die ganze Nation hat, weil diese Koalition sich auch auf nationaler Ebene durchsetzen könnte?
Das könnte sein, ist aber noch nicht sicher. Denn die proeuropäischen Demokraten glauben noch immer daran, dass sie auf nationaler Ebene eine Regierung werden bilden können. Das ist aber nur mit den Milosevic-Sozialisten möglich, die sich jetzt eben in Belgrad mit den Radikalen zusammengetan haben. Deshalb tanzen die Milosevic-Sozialisten jetzt auf allen Hochzeiten. Sie werden den Ausschlag geben letztlich.
Sie sind die großen Umworbenen, die Milosevic-Sozialisten. Das bedeutet auch, dass Sie jetzt auf alle Seiten den Preis treiben können. Was werden die einfordern?
Ja, beim patriotischen Block, also bei den Nationalisten, werden sie einfordern, dass die neue Regierung das Abkommen mit der EU bestätigt. Bisher hat der nationalkonservative Ministerpräsident Kostunica immer gesagt, dieses EU-Abkommen werde von der patriotischen Regierung sofort annulliert. Einzig, weil im Abkommen nicht ausdrücklich gesagt wird, dass der Kosovo zu Serbien gehöre. Er und die Radikalen müssten wegen den Sozialisten also eine Kehrtwende machen. Und bei den Demokraten aber profilieren sich die Sozialisten mit sozialen Forderungen. Beispielsweise sollen die Altersrenten um 10% erhöht werden. Das könnte sich der Staat gar nicht leisten, hat der jetzige Finanzminister gesagt. Und zudem verlangen sie auch, dass die Milosevic-Familie strafrechtlich nicht mehr verfolgt wird, was einer Rehabilitierung der Milosevic-Familie gleichkäme.
Wenn der politische Preis der Sozialisten derart hoch ist, wie lange können Tadics Demokraten da mitbieten, mithalten?
Das ist jetzt die große Frage. Und die proeuropäische Koalition um Staatspräsident Tadic kommt deswegen unter riesigen Stress. Sollen die Demokraten jetzt Belgrad opfern, nur um mit den Sozialisten doch noch eine Regierungskoalition hinzukriegen? In Tadics Koalition sind viele dagegen. Sie führen auch moralische Gründe an. Sie sind nicht bereit, die Milosevic-Sozialisten nun weiß zu waschen und sie salonfähig zu machen, nur um auch eine Regierung stellen zu können. Deshalb wird in Belgrad jetzt auch schon auffällig viel darüber spekuliert, dass die Pro-Europäer bald möglichst Neuwahlen erzwingen könnten, sollten sie denn keine Regierungskoalition zustande bringen. Kurz, in Belgrad ist der politische Nebel im Moment noch sehr dicht.
Das war die Analyse von Walter Müller in Belgrad. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS und hier geht's weiter mit diesen beiden Themen. Er redet nicht, aber er schreibt und viel. Und rätselhaft. Annäherung an ein Phantom. Und dann die Serie Hungermärkte Politik im Dossier. Heute die grüne Revolution auf den philippinischen Reisfeldern. Seine Bücher sind seine Botschaft. Mehr ist der US-Autor Thomas Pynchon nicht bereit zu geben. Interviews, Autorenreisen, Vorträge, nichts zu machen. Pynchon glänzt seit 4 Jahrzehnten durch Abwesenheit, wenn es um seine Person geht. Wortreich wird er nur, wenn er schreibt. Sein letztes Buch, eben auf Deutsch erschienen, heißt Gegen den Tag. Und da breitet sich Pynchon auf 1600 Seiten aus. Genial, behaupten die einen. Und die anderen gestehen zerknirscht ein, dass sie eigentlich nichts verstehen. Pynchon bleibt offenbar, auch wo er sich äußert, ein Rätsel. Kulturredaktorin Nadja Fischer skizziert ein Bild von einem großen Abwesenden.
Der neueste Pynchon ist wieder maßlos. 1596 Seiten dick ist der Roman. Auf diesen 1596 Seiten entführt der Kultautor die Leserinnen und Leser, gemäß eigener Ankündigung im Klappentext, auf eine Luftschiffreise durch mehrere Jahrzehnte. Auf eine Reise von Chicago über Göttingen auf den Balkan, von dort nach Sibirien und dann nach Mexiko, nicht ohne auch noch einen Abstecher ins Hollywood der Stummfilmzeit zu machen. Was nach einer Zumutung klingt, lässt die deutschsprachige Literaturkritik fast maßlos jubeln. Von einem überwältigenden Prosagebirge ist die Rede, vom Opus Magnum des genialen Autors Pynchon. Und Dennis Scheck, der in seiner Fernsehliteratursendung gerne druckfrische Bücher direkt in den Müll kippt, der Dennis Scheck ließ sich gar zu folgendem Satz hinreißen.
Und jetzt möchte ich Ihnen ein Meisterwerk vorstellen. Ein Meisterwerk, wie es ein Literaturkritiker auf der Erde wohl nur einmal in seinem Leben vorstellen darf.
Hoppla! Aktueller denn je findet Dennis Scheck Pynchons Roman, der ein Land des ungezähmten Raubritterkapitalismus beschreibe. Außerdem zu Tränen rührend und überhaupt herrlich durchtränkt von Pynchons skurrilem Humor. Auch der Schweizer Schriftsteller und Pynchon-Übersetzer Jürg Lederach hat den neuen Roman Gegen den Tag gelesen. Er beschreibt sein jüngstes Pynchon-Leseerlebnis so.
Sie sind in einem Tumor drin, wo immer Neues kommt, und während der Lektüre auf das Ende dieser 1600 Seiten zu, vergessen Sie ständig, was Sie vorher gelesen haben. Und wenn Sie klug genug sind, das selber zu merken, wird die Lektüre mit der Zeit sehr frustrierend.
Nicht, dass dies Pynchons Schreiben in Lederachs Augen schmälerte. Im Gegenteil, er fühle sich von Pynchon intellektuell herausgefordert, meint Lederach. Nur um kurz darauf etwas fast schon Ungeheuerliches zu sagen.
Ich glaube kaum, dass ich eines ganz gelesen habe. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sie liest. Also das sage ich ganz offen. Die präzise Lektüre eines einzigen Pynchon-Buchs wäre eine Lebensaufgabe, während welcher man Logbücher und weitere Hilfsbücher führen müsste, um immer wieder zu gewissen Stellen zurückzukommen und wieder zu memorieren, was man gelesen hat.
Nun, selbst wenn niemand Pynchons Bücher ganz lesen sollte, sie werden jedenfalls gekauft, erstaunlich häufig. Geld mache man mit Pynchon trotzdem nicht, heißt es beim Rowohlt Verlag. Zu teuer komme da alleine schon die Übersetzung zu stehen. Am neuesten Roman haben zwei Übersetzer parallel gearbeitet, und zwar ein Jahr lang. Auch die Schriftstellerin Elfriede Jelinek hat sich schon an einer Pynchon-Übersetzung die Zähne ausgebissen und hätte vor 4 Jahren am liebsten ihren Literaturnobelpreis an den amerikanischen Phantomautor abgetreten. Apropos Übersetzung. Was, wenn die Übersetzer im Dickicht der Pynchon-Romane nicht mehr klar sehen? Thomas Überhoff, Lektor bei Rowohlt.
Die hatten einen relativ regen Faxverkehr mit Thomas Pynchon, was beweist, dass es ihn tatsächlich gibt. Also direkt spricht niemand mit ihm, aber er spricht manchmal mit einem direkt.
Wobei Pynchons Frau als Vermittlerin auftrete. Frau Pynchon heißt Melanie Jackson und ist Literaturagentin. Pynchon soll mit ihr und einem gemeinsamen Sohn mitten in Manhattan wohnen. Ihn zu entlarven wäre ein Kinderspiel, doch rührt niemand an diesem Tabu. Und so wissen wir bis heute nur, dass Thomas Pynchon 1937 zur Welt kam, dass er Physik und Englisch studiert und technische Handbücher für Boeing verfasst hat, bevor er begonnen hat, monumentale Romane zu schreiben. Nicht einmal der langjährige Rowohlt-Lektor Thomas Überhoff hat seinen Autor je persönlich kennengelernt.
Das hat nur von allen Menschen, die ich im Literaturbetrieb kenne, Michael Naumann geschafft, der Ex-Rowohlt-Verleger. Der kam eines Tages mit einem pynchonesken Grinsen im Gesicht aus den USA zurück und sagte, er habe ihn zum Abendessen getroffen.
Naumann, der ehemalige Rowohlt-Verleger und SPD-Politiker, gibt sich in Sachen Pynchon allerdings öffentlichkeitsscheu wie der Autor selber. Ein einziges Mal hat sich Thomas Pynchon im letzten halben Jahrhundert öffentlich zu Wort gemeldet.
Here's your quote. Thomas Pynchon loved this book almost as much as he loves cameras.
Und das war er dann auch schon, Pynchons legendärer Auftritt in der Comicserie The Simpsons. Pynchon spielte darin den Phantomautor Pynchon und blieb sich selber treu. Auch als Comicfigur trat er inkognito auf, mit einer Papiertüte über dem Kopf.
Nadja Fischer über den US-Schriftsteller Thomas Pynchon. Es ist 18.35 Uhr, wir kommen zum Echo-Dossier. Gestern berichteten wir an dieser Stelle über die zweite grüne Revolution, über Mittel und Wege, die Nahrungsmittelproduktion zu steigern und so die gegenwärtige Nahrungsmittelkrise zu bewältigen, ohne der Umwelt zu schaden. Heute nun führen wir ein konkretes Beispiel vor in unserer Serie.
Hunger, Märkte, Politik. Die Probleme und Lösungen.
Die Philippinen sind eines der Länder, die eine grüne Revolution versuchen. Der größte Reisimporteur der Welt will sich wieder selbst mit seinem Hauptnahrungsmittel versorgen können. Die Regierung setzt dabei stark auf die Entwicklung gentechnisch veränderter Reissorten, die mehr Ertrag versprechen und resistent sind gegen Dürre und versalzte Böden. Doch viele Bauern sind skeptisch. Sie haben in den letzten Jahrzehnten die Erfahrung gemacht, dass sich sie der Anbau neuer Reissorten abhängig macht von Saatgut- und Düngemittelfirmen und sie so in die Verschuldung treibt. Massimo Agostinis hat im Großraum Manila Reisforscher, Agronomen und Bauern besucht.
Als in den 60er Jahren die Nahrungsmittel weltweit knapp wurden, da gründeten die Rockefeller und Ford Stiftung 60 Kilometer südlich der philippinischen Hauptstadt Manila das internationale Reisinstitut IRI. Seine Aufgabe war und ist es, Reissorten zu züchten oder genetisch so anzupassen, dass sie einen möglichst hohen Ertrag abwerfen, um so Hungerkrisen zu verhindern. Das IRI gilt als eines der renommiertesten Reisforschungsinstitute der Welt. Doch auch seine Forschung konnte die jetzige Reisverknappung nicht verhindern. Achim Dobermann, Vizedirektor des IRI.
Zum einen ist einfach seit Anfang, Mitte der 90er Jahre sind die Investitionen in die Forschung, Entwicklung, landwirtschaftliche Beratung zurückgegangen. Sowohl auf internationalen Maßstab als auch auf nationalen Maßstab, weil viele Länder sich auch anderen Themen der ökonomischen Entwicklung zugewandt haben. Mussten andere Projekte, andere Dinge in Angriff genommen werden, Straßen, Bildung, Gesundheitswesen und so weiter.
Tatsächlich haben viele Entwicklungsländer ihre Investitionen in die Landwirtschaft zurückgefahren. Häufig folgten sie damit Empfehlungen oder Kreditbedingungen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Die beiden Organisationen versprachen sich von mehr Handel und Industrie mehr Einkommen für die Entwicklungsländer. Eine Rechnung, die nur teilweise aufgegangen ist. Mit dieser Politik verbunden ist zudem, dass Reisfelder zugunsten von Industrie- und Wohnarealen aufgegeben wurden, was mit zur heutigen Reisverknappung beitrug. Trotz dieser Entwicklungen ist Reisforscher Achim Dobermann überzeugt, für die Zukunft gerüstet zu sein. Sein Institut verfüge über genügend Wissen und neue Reissorten, um die Weltproduktion hochfahren zu können. Würde man nur auf die Vorschläge des IRI hören. Doch dem IRI, wie der gesamten Landwirtschaft in Asien, seien die Mittel massiv zusammengestrichen worden, sodass es seine Ergebnisse nicht richtig verbreiten könne. Achim Dobermanns Begeisterung für seine Reissorten wird auf den Philippinen aber längst nicht von allen geteilt. In den 80er Jahren schlossen sich 50 Agronomen und Kritiker des IRI mit 400 Kleinbauernverbänden zur Organisation Massipac zusammen. Chito Medina, nationaler Koordinator von Massipac.
Hybrid rice can potentially increase the yield, but it is only potential and it is only functioning as to its expectations under potential environment also.
Die vom IRI gepushten Reissorten, darunter der hybride Reis, aber auch andere Sorten, hätten tatsächlich das Potenzial, mehr Ertrag abzuwerfen als herkömmlicher Reis. Aber der Mehrertrag sei nur dann zu erreichen, wenn die Umweltbedingungen ganz genau dem entsprechen, für welche die Hightech-Reissorten ausgelegt seien. Sei beispielsweise ein Reisfeld salziger als angenommen, gedeihe der moderne Reis viel schlechter als herkömmlicher. Hauptkritikpunkt von Massipac ist aber, dass die Abhängigkeit der Bauern von den Saatgut-, Düngemittel- und Pestizidfirmen massiv zunimmt. Bei den Hightech-Reissorten sind die Bauern nämlich gezwungen, das Saatgut jedes Jahr neu einzukaufen. Es ist so gezüchtet, dass es nur einmal einen höheren Ertrag abwirft. Massipac hat deshalb begonnen, herkömmliche Reissorten zu kreuzen und so ertragreichere Sorten zu züchten, Reissorten, die ohne teure Düngemittel gedeihen. Vio Anders, ein Bauer aus dem Norden der Philippinen, hat jahrzehntelang Hightech-Reis angebaut und ist vor 3 Jahren auf den Massipac-Reis umgestiegen.
Mababa ang ani ng kaunti, pero yung price naman, ang doon ka naman na ano, saka yung kaligtasan ng pamilya.
Er sei recht zufrieden mit dem Massipac-Reis. Die Ernte falle zwar weniger üppig aus als mit dem Hightech-Reis früher. Dafür gebe er kaum Geld für Dünger und Pestizide aus. Sein Einkommen sei deshalb etwa gleich hoch wie früher. Wir Anders hat äußerst schlechte Erfahrungen mit dem Hightech-Reis gemacht. Vor 8 Jahren zerstörte ein Taifun die ganze Ernte in seinem Dorf. Viele Bauern, auch er, hätten kein Geld mehr gehabt, um für die nächste Ernte das teure Saatgut, den Dünger und die Pestizide einzukaufen. Alle hätten sich verschulden müssen und diese jahrelang abstottern müssen. Heute pflanze er den billigeren Massipac-Reis an. Seither schlafe er viel besser, selbst wenn eine Taifunwarnung ergehe. Denn zerstöre der Sturm seine Ernte, könne er sein eigenes Saatgut wieder pflanzen, was ihn kaum etwas koste. Ted Mendoza ist Professor für Agronomie an der Universität von Los Baños, bloß einen Steinwurf vom Internationalen Reisforschungsinstitut IRI entfernt. Für die Verknappung des Reises hat er eine eigene Erklärung, die selbst bei der UNO-Welternährungsorganisation FAO in Rom aufmerksam zur Kenntnis genommen wurde.
Unpolished rice would increase meal recovery by 8%, from 64 to 72%. Immediately.
In Asien habe man sich daran gewöhnt, geschälten, weißen Reis zu essen. Dabei sei der gar nicht so gesund. Würde man wieder ungeschälten Reis essen wie früher, senke der weltweite Bedarf im Nu, da man von diesem Reis gar nicht so viel essen könne. Er enthalte viel Ballaststoffe, die satt machten. Zudem auch genügend Vitamin A und andere wichtige Spurenelemente. Forschung wie jene des IRI, das geschältem Reis mittels Gentechnik das Vitamin A wieder einfügen wolle, würde so überflüssig. Dasselbe gelte für die Erforschung von Hightech-Reis mit seinem zwingenden Gebrauch von Düngemitteln und Pestiziden. Aber, so sagt Mendoza, damit die Bevölkerung wieder den braunen, ungeschälten Reis esse, bräuchte es eine Regierung, welche den Konsum von Vollreis propagiere und fördere. Seine Regierung, die eng mit den Agro-Konzernen verbandelt sei, würde das aber nie tun.
So immediately if we shift to unpolished rice, there is so much rice available for all of us.
Das war ein Dossierbericht von Massimo Agostinis. Mehr zum Thema Hungermärkte Politik finden Sie bei uns online in einem Dossier auf deris.ch. Das war's für heute. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Monika Oetli und für die Nachrichten Gabriela Schmidlin am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.